HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Martin Godemann zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Eine Bank, die Gutes im Schilde führt, kann man sich nach den Entwicklungen der vergangenen Jahre schwer vorstellen. Und doch, es gibt ein paar. Eine von ihnen ist die ProCredit Holding in Frankfurt am Main. Sie vergibt Kredite an kleine und mittelständische Betriebe in Südamerika und Osteuropa. Und was sich mit dem Geld dort und wie und warum entwickelt, darüber reden wir gleich. Herzlich willkommen, Martin Godemann.
Ja, guten Tag.
Herr Godemann, wie ist die ProCredit Holding entstanden? Was war dem vorausgegangen?
Das hat insofern eine Vorgeschichte und die Gesellschaft ist heute auch noch entscheidender Aktionär, eine Beratungsgesellschaft, oder es gab eine Beratungsgesellschaft, die damals, das heißt vor über 30 Jahren, geguckt hat, was passiert eigentlich mit kleinen Unternehmen, kleinen Unternehmern, was kann man machen, um deren ökonomische Entwicklung zu fördern. Man hat dann gesehen, dass viele von diesen Kleinst- und Kleinunternehmen keinen Zugang zu Finanzierung hatten. Das heißt, sie wollten ihr Geschäft ausbauen, ihnen fehlte aber der Zugang zu Finanzmitteln. So mit der damaligen Zeit ging es vor allem um Kleinstfinanzierung, um Mikrofinanzierung. Aus dieser Historie hat sich dann ein Geschäftsfeld, was wir heute beackern sozusagen, entwickelt, nämlich das Geschäftsfeld, dass wir uns um kleinere und mittlere Unternehmen kümmern.
Wie hoch sind diese Kredite im Allgemeinen?
Ja, früher haben wir auch Kredite unter 1.000 Euro oder Dollar oder in Lokalwährung vergeben. Das ist nicht mehr der Fall. Mittlerweile gibt es unendlich viel, würde ich sagen, fast Anbieter. Und das Problem ist, dass das Thema Finanzierung von Kleinstunternehmen zunehmend sich in eine Finanzierung von Konsumkrediten gewandelt hat.
Und da wollten Sie sich raushalten?
Da wollten wir uns raushalten. Das ist das eine. Das zweite ist, dass viele dieser Kleinstunternehmer in Wirklichkeit nicht Unternehmer sind.
Sondern
sie sind aufgrund der Arbeitsmarktlage quasi gezwungene Unternehmer. Das heißt, viele von denen würden lieber im normalen Beschäftigungsverhältnis stehen als Unternehmer sein. Sozusagen aus der Notlage heraus sind sie Unternehmer.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was fast weltweit gilt, auch in Deutschland. Die sogenannten Ich-AGs sind ja damals auch nur aus der Not heraus entstanden. Ja,
ja. Und die Frage ist, ob sie diesem Klientel mit Finanzierung wirklich helfen in ihrer Entwicklung. Weil man muss immer wieder betonen, Kreditvergabe heißt, man gibt Geld, was zurückgezahlt werden muss.
Ja.
Es hört sich immer nett an, man finanziert wie auch immer den Bauern, der sich zwei neue Hühner anschafft und damit wie auch immer regelmäßiges Einkommen erzielt. Das sind Stories, die wahre Situation wirklich nicht wiedergeben. Also das Problem ist in diesem Kleinstkreditbereich, dass sie es mit Leuten zu tun haben, wie gesagt, die nicht geborene Unternehmer sind, die sich verschulden, oftmals überschulden und die letztlich auch nicht zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beitragen. Entwicklungspolitisch ist zudem die Problematik, dass man die Verantwortung für eine vernünftige, sozial orientierte Wirtschaftspolitik quasi ablädt auf die Kleinstunternehmen. Sprich, ihr kriegt ja einen Kredit und wenn ihr nichts draus macht, ist es eure Schuld.
Was die Überschuldung angeht dieser Kleinstunternehmer, da würde ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurückkommen. Da gibt es nämlich auch eine Kritik, allerdings aus einem anderen Grund. Bleiben wir nochmal bei diesen Kleinstkrediten. 1.000 Euro, was ihr jetzt nicht mehr machen, vielleicht sind es jetzt 3.000, 5.000 Euro, das klingt nicht viel. Und doch in diesen Ländern wahrscheinlich bedeutet das das 30-fache an Wert oder noch mehr.
Ich würde es nicht auf das 30-fache hochrechnen. Klar, das durchschnittliche Einkommen in vielen dieser Länder ist deutlich niedriger als bei uns. Aber selbst in diesen Ländern, um wirklich ein Unternehmen aufzubauen, brauchen sie andere Größenordnungen. Das heißt, ja, es gibt die Fälle, wo es durchaus sinnvoll ist, dass jemand 1.000 Euro oder Dollar oder den entsprechenden Gegenwert in Lokalwährung in die Hände nimmt, damit ein Unternehmen aufbaut. Aber das Problem ist, dass sie mittlerweile an jeder Ecke so einen Kredit in vielen dieser Länder bekommen können, dass sie damit zu einer Selbstüberschuldung quasi verleitet werden. Und in einem so einem Umfeld ist es schwer, eine verantwortungsvolle Kreditvergabe zu machen. Viele dieser Kunden kommen zu irgendeiner Institution, sagen, ich möchte den Kredit, und dann wird ohne richtige Analyse der Kredit vergeben. In einem solchen Umfeld eine vernünftige Unternehmensanalyse zu machen, ist schlicht und einfach zu teuer und ist eben auch nicht mehr konkurrenzfähig.
Wie machen Sie diese Unternehmensanalyse? Immer vor Ort?
Ja, immer vor Ort. Also die Unternehmen besuchen wir aus mehreren Gründen. Also im Idealfall kommt der Kunde nur einmal zu uns in die Bank, um einen Vertrag zu unterschreiben. Das war's dann.
Auch in die Bank vor Ort oder nach Frankfurt?
Nee, Frankfurt auf keinen Fall. Also vielleicht zum Verständnis des Ganzen. In Frankfurt sitzt die Muttergesellschaft und in den Ländern sitzen unsere Banken.
15 Banken in diversen Ländern.
Ja, und diese Banken sind absolut lokal. Sprich, das Personal ist lokal. Die Banken finanzieren sich im Wesentlichen lokal, sprich durch lokale Spareinlagen. Und die Kreditanalyse wird so gut wie immer auch lokal gemacht.
Ja. Mhm.
Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wie eine Sparkasse, eine Raiffeisenbank. Vielleicht ein bisschen bunter sind wir, aber ansonsten ist es ein ähnliches Geschäftsmodell.
Mhm. Und die Leute bilden sich auch dort vor Ort untereinander aus?
Nein, das nicht. Und zwar ist es so, dass wir, und ich denke, das ist der Vorteil unserer Gruppe, dass wir dasselbe Geschäftsmodell in jedem Land haben. Sprich, wenn Sie ein Land besucht haben, unsere Bank im Kosovo, wissen Sie im Prinzip, wie unsere Bank in Georgien oder in der Ukraine oder in Ecuador aussieht. Sprich, zentrale strategische Elemente werden von der Gruppe definiert und das beinhaltet als wesentlichen Punkt die Personalpolitik. Ausbildung, Auswahl, Fortbildung, Entlohnung, alles, was dazu gehört.
Und diese 15 Banken, die zum Beispiel oder überwiegend in Ländern Osteuropas verteilt sind, zwei in Südamerika, Ecuador und Kolumbien, die gehören zu der Pro-Kredit-Holding in Frankfurt am Main. Das ist eine Holding, die eben kleine Kredite an Unternehmer in diese Länder vergibt. Herr Godemann, was genau ist Ihre Aufgabe dabei?
Meine Aufgabe ist, langfristige Gelder von institutionellen Investoren zu attrahieren. Sprich, unser Geschäftsmodell ist, uns im Wesentlichen aus lokalen Einlagen zu finanzieren. Das wird ergänzt zu einem bestimmten Prozentsatz durch langfristige internationale Kredite, die entweder von uns, der Muttergesellschaft, gegeben werden oder direkt an die Banken gehen. Als Beispiel, wir arbeiten sehr viel mit der Europäischen Investitionsbank zusammen, weil für die Europäische Investitionsbank ist es wichtig, SMEs, wie es so schön heißt, Small Medium Enterprises, zu unterstützen. Wir sind in vielen unserer Länder der ideale Partner für sie, weil das unser Kerngeschäft ist.
Lokale Einlagen, sagten Sie eben. Wo kommen diese Einlagen her? Von wem?
Ja, es gibt in jedem Land genug Leute, die sparen. Die Rolle von Banken ist es klassischerweise zu sagen, es gibt Sparer in jedem Land. Es gibt Leute, die ihr Geld nicht unter der Matratze lassen wollen, sondern zur Bank bringen. Das Geld sammeln wir sozusagen ein und investieren es dann in Form von Kreditvergabe. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, und das ist die Aufgabe vom Finanzsektor schlechthin oder von Banken, ist es zu sorgen, dass Geld, was im Land vorhanden ist, in produktive Investitionen reinfließt.
Reinvestiert wird dann.
Genau, dort investiert wird. Und deswegen ist ein gut funktionierendes Bankensystem enorm wichtig. Sprich, Sie müssen sehen, dass das Geld, was Ihnen anvertraut wird, vernünftig verwalten. Sie müssen aber auch sehen, dass die Kreditvergabe professionell erfolgt, dass sie transparent erfolgt und für die Kunden, sprich die Unternehmen, auch in der Form, in der sie gegeben wird, Sinn macht. Sprich, die Laufzeit muss passen, die Zahlungsquote muss passen, der Zinssatz muss passen, die Währung muss passen und so weiter.
Individuell abgestimmt auf den jeweiligen Kreditnehmer.
Genau, genau.
Das sagt Martin Godemann. Er erzählt bei Doppelkopf in HR2 Kultur, wie und für was seine Bank Kredite vergibt. Die Pro-Kredit-Holding in Frankfurt am Main, die 15 Banken auf der Welt verteilt hat, davon die meisten in Osteuropa und zwei in Südamerika. Und sie vergeben die Kredite an klein- und mittelständische Unternehmen. Trotzdem ist Ihre Bank, Herr Godemann, ja auch ein Unternehmen. Kann man denn mit diesen kleinen Krediten überhaupt Geld verdienen?
Ja, man kann Geld damit verdienen. Es ist wichtig, dass, und ich denke, das macht uns aus, dass wir versuchen, auf der einen Seite verantwortungsvolles Banking zu betreiben, sprich, dass wir transparent sind, dass wir nicht überschulden, dass sie auf der anderen Seite das aber auch professionell machen.
Ja.
Sprich, sie müssen sehen, dass die Kostenstrukturen stimmen, dass die Abläufe effizient sind, dass sie genug in IT, also in EDV investieren und dass sie vernünftiges Risikomanagement haben, dass sie ja effiziente Abläufe haben. Und wir zeichnen uns, denke ich, dadurch aus, dass wir das in der Vergangenheit gut hinbekommen haben. Das heißt, wir haben, was die Ertragslage betrifft, ja, eine solide Performance, wie man so schön sagt, sprich eine Verzinsung des Eigenkapitals Richtung 10% und vergleichsweise stabil. Also insofern, denke ich, haben wir es bisher hinbekommen, dass wir auf der einen Seite wirklich gesellschaftlich verantwortlich, denke ich, handeln in unserem Geschäftsgebaren, auf der anderen Seite das so professionell machen, dass wir auch Aktionäre haben, die das Geschäftsmodell als solches unterstützen.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wie dieses Geschäftsmodell dann auch im Kleinen aussieht. Mhm. Und darüber reden wir in der nächsten Runde. Kommen wir zuerst mal zu Ihrem ersten Musikwunsch, Herr Godemann. Der stammt von Manfred Krug und Uschi Brüning, die ja jahrelang zusammen gesungen haben auch. Und der Titel heißt Somewhere Over the Rainbow. Was steckt hinter diesem Wunsch?
Ja, der Manfred Krug ist ja erst vor kurzem verstorben. Ich glaube, das war im letzten Jahr, im Herbst letzten Jahres, genau. Und zufällig hatte ich zu der Zeit viel oder einiges über ihn gelesen, von ihm gelesen. Was mich an ihm beeindruckt hatte, war, dass es ihm immer wichtig war, sozusagen einen aufrechten Gang zu haben. Sprich, als er 77 aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedelte, ließ er eine gesicherte Existenz hinter sich. Er ließ hinter sich ein Publikum, was ihm ergeben und treu war. Und zahlte insofern einen hohen Preis für die Übersiedlung in der Bundesrepublik. Und das deswegen, weil er sich nicht verbiegen lassen wollte. Mhm. Und das hat mir enorm imponiert. Und das kam mir so ein bisschen kurz auch in den ganzen Nachrufen. Da wurde vor allem auf seinen Erfolg als Schauspieler abgezielt.
Der ja später dann durchaus auch im Westen kam.
Ja, genau. Und insofern dieses Lied mit seiner langjährigen Gesangspartnerin als Erinnerung an Manfred Krug.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Yeah. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me.
Irgendwo hinterm Regenbogen wird er vielleicht im Musikparadies schweben, Manfred Krug. Wir hatten eben die Rede davon, im Herbst vergangenen Jahres ist er gestorben. Und seine langjährige Gesangspartnerin Uschi Brüning war dabei. Gewünscht hat sich diese Musik unser Doppelkopfgast Martin Godemann, Finanzmanager bei der Frankfurter ProCredit Holding. Seit 2002 sind Sie dort, Herr Godemann.
Genau, genau.
Und Sie hatten eben gesagt, das, was Ihnen an Manfred Krug so imponiert hat, das war sein aufrechter Gang, seine aufrechte Haltung, mental gesehen. Er hat sich nicht beeindrucken lassen von dem Erfolg in der DDR, von seinem gesicherten Dasein, ist in den Westen gegangen. Aufrechter Gang, ist das auch etwas, was Sie, Herr Godemann, in dem, was Sie tun als Banker bei der ProCredit Holding, die kleine Kredite an Unternehmen in Südamerika und hauptsächlich Osteuropa vergibt, diesen aufrechten Gang immer zu wahren? Geht das als Banker?
Ja, man kann es zumindest versuchen. Also ich denke, dass wir in dem Moment, in dem man im Bankgeschäft ist, uns in die ökonomische Mitte von Gesellschaften stellen. Mhm. Nicht, dass wir der Mittelpunkt sind, das soll nicht die Message sein, aber Finanzintermediäre, also Banken, die wie gesagt Geld einsammeln und Kredite vergeben, wenn die sich nicht rein auf den sozialen Sektor in der Kreditvergabe beschränken wollen, nur Kindergärten finanzieren wollen, sondern wenn sie wirklich die Wirtschaft finanzieren wollen, müssen mit den Widrigkeiten und den Rahmenbedingungen zurechtkommen. Und das heißt im Einzelfall, dass sie bereit sind, ökonomisch einen Preis zu zahlen, wenn sie sauber bleiben wollen. Und wenn man jetzt mal in unsere Länder guckt, Ukraine, Kosovo, Georgien und so weiter, es sind ja nicht Länder, die die Reputation haben, über starke Institutionen zu verfügen, die nicht die Reputation haben, frei von Korruption zu sein und so weiter. Und wie können Sie in so einem Umfeld operieren, erfolgreich operieren, ohne Ihren Grundsätzen untreu zu werden?
Ja, oder ohne sich selbst die Finger schmutzig zu machen und möglicherweise aus Not in Anführungsstrichen heraus auf so ein Korruptionsangebot einzugehen zum Beispiel. Ja, wie geht das?
Also die Antwort lautet an sich ganz einfach, indem Sie sich nicht korrumpieren lassen.
Ist denn das so einfach?
Das ist vielleicht aus Frankfurt gesprochen heraus vielleicht einfach im Grundsatz. Ja, es ist einfach in dem Sinne, dass man klare Grundsätze hat, mit dieser Reputation dann auch am Markt unterwegs ist. Es ist natürlich für die Kollegen nicht immer einfach, weil sie mit bestimmten Situationen konfrontiert werden, in denen sie ihre ethische Grundlinie durchziehen müssen. Und die Realität ist ja in der Regel ja nicht schwarz oder weiß, sondern ist sozusagen grau.
Wie sorgt denn die Bank dafür, beziehungsweise die Holding, die ProKredit-Holding in Frankfurt, dass die Mitarbeiter, die vor Ort unterwegs sind, zum Beispiel Sie, sich nicht bestechen lassen?
Gut, Sie haben einerseits bestimmte organisatorische Voraussetzungen, sprich Vier-Augen-Prinzip, klare Definition der Abläufe. Dann haben Sie eine starke Anti-Money-Laundering-Abteilung. Das heißt, Sie haben eine Abteilung, die schaut, dass es eben keine verdächtigen Transaktionen gibt, die aufpasst, dass wir nicht Geschäfte mit Kunden machen, die problematisch sind.
Also Waffenhändler oder ähnliches?
Ja, es gibt die einfachen Namen, sprich, die jeder weiß und das ist der Standard. Aber darüber hinaus auch sehen wir zu, dass wir Leute, die sagen wir mal offiziell sauber sind, aber wollen wir sagen dubiosen Hintergrund haben, dass wir mit denen kein Geschäft machen. Das heißt, wir verzichten wirklich konkret auch auf Profit, weil wir sagen, wir möchten nur mit bestimmten Unternehmen und es gibt viele, deswegen muss man auch aufpassen, dass man die Realität nicht zu grau oder zu dunkel zeichnet. Sehr viele Leute, sehr viele tolle Unternehmer, die ihr Unternehmen lieben, die am liebsten wirklich dann auch sauber arbeiten und mit denen möchten wir gern zusammenarbeiten.
Gut, das weiß man ja, dass die Verbrecher oft im Nadelstreifenanzug daherkommen. Nur woran erkennen Sie das? Gibt es bestimmte Kriterien, wo Sie als Holding sagen, Herr Gudemann, nee, da ist jetzt eine Grenze, da gehen wir nicht drüber?
Also es gibt relativ einfache Kriterien, sprich bestimmte Aktivitäten werden nicht finanziert. Also das Einfachste ist Waffenhandel oder Prostitution oder Kinderarbeit.
Wenn es so offensichtlich
ist. Wenn es offensichtlich ist. Dann gibt es, ich habe hier zufällig vor mir einen Auswertungsbogen liegen, dann gibt es Situationen, wo es sozusagen etwas grauer wird. Sprich, wenn man gerade auf Umweltfragen geht, sind die Mitarbeiter geschützt vor, wenn es eine Produktionshalle ist, vor giftigen Stauben? Sind die Abwassersysteme vernünftig? Gibt es Abzugshauben und so weiter und so fort? Also es gibt ganz klare, in dem Sinne einfache Ausschlusskriterien und es gibt, und deswegen ist für uns ja das Thema Personalauswahl, Personalausbildung, Fortbildung so wichtig. Es gibt halt viele sozusagen Grauzonen, wo Sie auch ein Urteil fällen müssen, wo Sie sagen, als Kreditsachbearbeiter, als Kundenbetreuer und dann auch als Kreditkomitee, ja, das machen wir oder nein, das machen wir nicht. Und das ist Gegenstand eines fortlaufenden Diskussionsprozesses, Gegenstand aber auch fortlaufender Ausbildungsmaßnahmen, weil die Analyse im Zweifelsfall ja auch nicht einfach ist. Wenn Sie einen Chemikalienhandel haben, ja, ist das sauber oder ist es nicht? Welche Umweltstandards können Sie ansetzen? Können Sie die deutschen Umweltstandards ansetzen? Sind Sie froh, wenn überhaupt jemand Standards praktiziert, die in die Nähe kommen und sagen wir ja, dafür, dass es die lokalen Produktionsverhältnisse sind, ist es ein guter Standard. Das heißt, es gibt wirklich viele Elemente von, im Englischen, Judgment, also wo Sie Urteilskraft brauchen. Und deswegen ist es wichtig, Leute zu haben, die sozusagen ethisch, ich würde mal sagen, geschult sind. Das heißt, die Kriterien im Kopf haben, mit denen Sie solche Situationen beurteilen können.
Und wie oft müssen Sie dann, Herr Gudemann, als Finanzmanager der ProKredit Holding in Frankfurt, vor Ort sein, um Grenzfälle einzuschätzen?
Also ich bin ein schlechtes Beispiel, weil von meiner Aufgabenstellung her ich nicht so viel mit dem direkten Geschäft zu tun habe. Das ist mehr das Thema von Kollegen. Aber wir haben eine Kreditrisikoabteilung, die Grenzfälle sich anguckt. Wir haben ein sogenanntes Green Team. Ja, grünes Team kann man schlecht sagen, aber
also, die diese
ein Team,
Themen
was sich
beachtet.
Um solche Themen gekümmert. Wir haben dann als Beratungsgesellschaft ein Unternehmen, IPC heißt das, was für uns detaillierte Analysen bezüglich der Umweltstandards in den einzelnen Ländern macht. Auf der Basis können wir dann unseren Kreditleuten, unseren Business Client Advisern, wie es so schön heißt, Kriterien an die Hand geben, was gut ist, was nicht gut ist. Ist etwas energieeffizient oder nicht? Taucht ein Kühllager nach neuesten Standards etwas oder nicht? Das sind ja alles Sachen, die Sie als normaler, wie kann man sagen, Bankmitarbeiter erstmal nicht wissen. Das heißt, Sie müssen darin ausgebildet werden, aber Sie müssen eben auch Kriterien und Guidelines an die Hand bekommen, um solche Fälle zu beurteilen.
Ja, verstehe. Martin Godemann, nach dem BWL-Studium in Frankfurt am Main, Diplomkaufmann, Master an der London Business School. Dann haben Sie eine beachtliche Bankenkarriere hingelegt. Unter anderem waren Sie Direktor bei den Lehman Brothers, also jener Bank, die am 15. September 2008 zusammengekracht war und damit eine weltweite Finanzkrise ausgelöst hat. Sie waren mal in führender Funktion bei der Deutschen Bank auch, die inzwischen auch nicht den besten Ruf hat. Und Sie waren Manager bei der Dresdner Bank, als es sie noch gab. Was hat Sie dazu bewogen, zur Frankfurter Pro Kredit Holding zu gehen, die ja offenbar sozialere Ziele verfolgt als die anderen?
Gut, direkt nach dem Studium fing ich an bei der Beratungsgesellschaft, die ich damals nannte. Das heißt sozusagen, der erste Schritt in meinem berufliches Leben war von vornherein entwicklungspolitisch orientiert. Habe damals in Bolivien gearbeitet. Wir mussten dann aus gesundheitlichen Gründen zurück nach Deutschland. Habe dann bei den von Ihnen genannten Institutionen gearbeitet. Nicht in der führenden Position, die Titel vielleicht insinuieren. Ja, das war eine spannende Zeit, aber letztlich auch nicht meine Welt, muss ich sagen.
Warum war das nicht Ihre Welt?
In diesen Institutionen, Sie haben gute Leute, aber das Thema ist, wie kann man es am besten sagen, bei der Auswahl von Personal, von dem, was sie machen, würde ich sagen, stehen inhaltliche und gesellschaftliche Themen nicht im Vordergrund oder sind nahezu irrelevant. Und ja, dazu kommen dann so Sachen wie Lebensgefühl, Chemie und so weiter. Also das sind so ganz banale Sachen. Mit bestimmtem Schlag von Leuten kann man nicht. Und wie gesagt, ich war sehr lange in diesem Bereich und denke, ich habe eine Menge gelernt, aber bin froh, bei einer Bankgruppe arbeiten zu können, bei der sich das, was mir inhaltlich wichtig ist, nämlich entwicklungspolitisches Engagement einerseits und banktechnische Kompetenz andererseits miteinander verbinden lässt.
Ja, die ProCredit Holding besteht aus 15 Banken in ebenso vielen Ländern Osteuropas und Südamerikas. Zum Kerngeschäft gehört unter anderem die Vergabe von kleinen Krediten an kleine und mittelgroße Unternehmen und sie unterstützen auch Sparer mit geringen und mittleren Einkommen, die bisher nur Grenzzugang zu Finanzdienstleistungen hatten. Ja, jetzt kennen Sie die Verhältnisse vor Ort schon sehr genau, Herr Godemann, aus Ihrer Zeit in Südamerika, in Bolivien, aber auch in Osteuropa. Was liegt denn dort jeweils wirtschaftlich im Argen und warum?
Ich denke, Wirtschaft und Politik hat viel in diesen Ländern miteinander zu tun, um als Land erfolgreich zu sein. Im umfassenden Sinn, also nicht nur im ökonomischen Sinn, denke ich, brauchen sie starke Institutionen. Und viele unserer Länder, also unsere Länder in dem Sinne, dass wir dort arbeiten, zeichnet aus, dass die Institutionen relativ schwach sind.
Könnte man auch sagen, korrupt sind?
Natürlich ist Korruption ein verbreitetes Phänomen und ein sehr schwieriges Phänomen. Ich würde bloß der Versuchung widerstehen wollen, nach dem Motto, dort ist alles korrupt, hier ist alles sauber, dort ist alles dunkel, hier alles hell.
Also das wäre zu schwarz-weiß malerisch.
Was mir wichtig ist, dass wir auf einer Seite in diesen Ländern eine Situation haben, in der Institutionen, wie gesagt, schwach sind, in der Korruption Thema ist, in der es immer wieder die Gefahr besteht, dass sozusagen individuelle Interessen die staatlichen Interessen oder die gesellschaftlichen Interessen dominieren. Aber es gibt eben auch eine andere Realität. Es gibt eine Realität von Unternehmen, die sehr gut sind, sie professionell arbeiten, die starke Manager haben, die transparent arbeiten wollen. Es gibt eine Realität von normalen Leuten, die ähnlichen Wünsche, Erwartungen ans Leben haben wie wir, die ähnliche Wertvorstellungen haben wie wir. Das heißt, man muss einerseits nicht die Tatsache, dass die Rahmenbedingungen zum Teil schwierig sind, ignorieren. Das darf man nicht. Aber auf der anderen Seite muss man, und das ist das, was wir mit unterstützen wollen und stärken wollen, wirklich sehen, es gibt sehr viele gute Leute, sehr viele gute Unternehmen. Ein Problem für viele dieser Länder ist der sogenannte Brain Drain. Sprich, wir haben einfach viele gut ausgebildete Leute, die diese Länder verlassen, weil sie nach Europa kommen, weil sie in die USA oder Kanada auswandern. Und wir hoffen, dass wir mit unseren Banken ein kleines Stück Gegenrealität auch schaffen können. Sprich, dass Leute, die Ehrgeiz haben, die ambitioniert sind, die aber gleichzeitig auch ein bisschen was für das Land tun wollen, dass die sehen, es gibt auch Institutionen in diesen Ländern, die genau das, was ihnen wichtig ist, nämlich Transparenz, verbunden mit einer gewissen Erfolgsorientierung, mit einer unternehmerischen Orientierung, dass das möglich ist.
Ja, nur wenn solche Hilfe über eine Bank abgewickelt wird, Herr Godemann, oder über Banken, über eine Holding, zum Beispiel der ProCredit Holding. Grundsätzlich bei Banken wollen ja immer ganz viele mitkassieren. Jetzt nicht nur die Bank selbst, sondern auch vor Ort. Wie geht die ProCredit Holding denn mit dieser Situation um?
Denke ich, als internationale Bank oder international aufgestellte Bank mit klaren Normen und Werten, so wie wir jetzt dastehen, kein Problem. Sprich, natürlich stehen sie als eine relevante Institution im Fokus. Ja, wir können jetzt nicht sagen, dass man versucht, uns abzuzocken oder dass wir irgendwie übervorteilt werden. Ich denke schon, dass man uns wertschätzt als Bank, die professionell und transparent arbeitet. Es ist ja nicht so, dass wir umgeben sind von böswilligen Institutionen und so weiter, sondern wir haben viele Institutionen in diesen Ländern, wo gut gearbeitet wird, professionell gearbeitet wird.
Ich sage das deswegen, weil ja schon jetzt die internationale Gemeinschaft Gelder in Milliardenhöhe in ähnliche Länder, die wirtschaftlich eben nicht so gut dastehen, investiert. Und dann werden als erstes mal eben Minister, Polizisten, Soldaten bezahlt, damit die Ruhe halten und nicht selbst irgendwann zu den Waffen greifen. Geraten Sie auch in so einen Strudel hinein manchmal und müssen sich da rauswinden?
Nee, das ist kein Thema für uns. Also Sie haben, denke ich, wenn es um internationale Programme geht, das Problem, dass viel Geld von außen ins Land fließt. Zum Teil zu viel Geld für die Größe des Landes. Und wo es etwas umsonst gibt, besteht immer die Versuchung, dass diejenigen, die die Macht haben, sich dieses umsonst unter den Nagel zu reißen, das dann auch wirklich machen. Das ist ein strukturelles Problem internationaler Zusammenarbeit, internationaler Hilfe, aber ein strukturelles Problem, dessen sich die deutschen, europäischen Institutionen durchaus bewusst sind. Dieses strukturelle Problem haben wir in dem Sinne nicht. Wir könnten es haben, insofern denke ich, ein guter Punkt, aber es gibt bei uns in dem Sinne nichts umsonst. Wir vergeben Kredite an Unternehmen, die einen vernünftigen Geschäftsplan haben, die ein vernünftiges Geschäftsmodell haben, wo wir glauben, dass eine Investition, die diese Unternehmen tätigen wollen, sinnvoll ist und dass sie es auch zurückzahlen. Natürlich, und das ist ein strukturelles Problem, ist oftmals der Finanzsektor das Einfallstor für Intransparenz. Über den Finanzsektor laufen die Zahlungen, über den Finanzsektor können sie bestimmten Einlegern höhere Zinssätze als den anderen zahlen, sie können Kredit vergeben, von denen sie von vornherein wissen, dass sie nicht zurückkommen und so weiter. Und das ist eine Message, die wir auch immer wieder verkünden. Es ist wichtig, dass es eine starke, transparente und professionelle Bankenaufsicht gibt. Wie weit das die Realität ist, ist eine zweite Sache. Aber ich würde das Bild bei allem Realitätssinn hier auch nicht zu schwarz malen.
Das sagt Martin Godemann für seine, sage ich jetzt mal, ProCredit Holding, die Bankenholding, für die er arbeitet als Finanzmanager mit Sitz in Frankfurt und Dependancen in 15 Ländern, die meisten davon in Osteuropa und zwei in Südamerika, Kolumbien und Ecuador. So, Herr Godemann, zu Ihrem zweiten Musikwunsch. Die Toten Hosen stehen jetzt auf dem Programm und das Lied heißt Oberhausen. Was hat es damit auf sich?
Ja, einfach ein tolles Lied. Ich mag die Band, ist meine Lieblingsband. Ich finde, das sind sympathische Leute, sind auch Leute, die politisch engagiert sind, Leute, die ja tolle Lieder schreiben, tolle Texte, die das ganze Spektrum von privaten bis zum politischen umfassen. Und Oberhausen wird, glaube ich, nicht so oft gespielt, von dort her das Lied.
Sie läuft nachts zu seinem Haus durch den Regen. Denn sie hofft, bald wird alles gut. Und jedes Mal, wenn er sie ansieht, dann wird ihr klar, dass er sie noch liebt. Und sie vergisst, wie es mit ihm war, in all ihren bösen Jahren, weil er die Liebe hat.
Oberhausen von den Toten Hosen. Und diese Musik hat sich ein Mann gewünscht, der eben, als die Musik lief, gesagt hat, ja, das ist meine Lieblingsband. Ich habe die Toten Hosen rauf und runter gehört und alles über sie gelesen. Martin Godemann, Finanzmanager bei der ProCredit Holding in Frankfurt. Und ich hänge gerade an Ihrem Namen, Herr Godemann. Kommt das von dem sogenannten guten Mann? Dann würde das ja auch zu dem passen, was Sie tun. Oder hat das eine andere Bedeutung, irgendein keltischer Ursprung oder ähnliches?
Nee, ich denke, der Hintergrund ist, dass einer meiner Vorfahren wirklich mal ein guter Mann war. Meine Eltern kommen aus dem Brückerland, aus dem Plattdeutschen, der Godemann. Und wer nun in der Ahnengalerie dafür verantwortlich war, kann ich nicht sagen. Aber gut, der Name ist nicht schlecht, denke ich.
Martin Godemann, 53 Jahre alt. Mhm. Drei Kinder haben Sie, wie alt sind die?
Zwischen 19 und 22.
Also doch schon fast aus dem Haus. Mhm. Jetzt sprechen wir über die Bank, für die Sie arbeiten, beziehungsweise die Bankengruppe ProCredit Holding in Frankfurt, die kleine Kredite an Unternehmen, an kleine und mittelständische Unternehmen in Osteuropa und Südamerika vergibt. Diese Art der Kreditvergabe ist ja bekannt geworden durch Mohamed Yunus, der auch den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen hat. Sie hatten es eben schon kurz angesprochen, Herr Godemann, dass immer mehr Banken die armen Länder mit Geld überschwemmen und irgendwann die Unternehmen dadurch in die Überschuldung gekommen sind. Sie versuchen das von vornherein zu verhindern. Wie genau gehen Sie davor?
Ja, zu dem Thema Kleinstunternehmen oder Yunus. Entscheidende Grund für uns, und wir verstehen uns, wie gesagt, als Bank für Unternehmen, aus diesem Segment rauszugehen, war, dass es nicht mehr möglich war, nach professionellen Kriterien an Kleinstunternehmen Kredite zu vergeben. Mhm. Es ist nicht unbedingt so, dass das vor Ort Banken sind. Das sind zum Teil nicht regulierte, Nichtregierungsorganisationen, also NGOs.
Ja.
Die machen da eine Bude irgendwo auf, werden im Zweifelsfall noch von irgendwelchen guten Menschen aus Deutschland finanziert, die meinen, dass sie damit was Gutes tun.
Und, ja, ist es nicht so?
Es kann sozusagen der eine oder andere Kredit sinnvoll sein. Mhm. Bloß in dieser Massivität sind da enorme Risiken. Ich nenne Ihnen ein Beispiel auch für das, was hier gut ankommt. Ja. Hier kommt gut an Gruppenkredit. Dann hat man so ein schönes Bild von fünf Frauen in Bangladesch, die sitzen da zusammen, die garantieren füreinander. Die eine für den anderen und über diese Solidarität bekommen sie einen Kredit. Da hört sich das Stichwort Solidarität toll an. Bloß was steckt dahinter? Ist es eine erzwungene Solidarität? Stellen Sie sich hier vor, suchen Sie sich vier andere Frauen, für die Sie bereit sind zu garantieren. Sie wollen Ihr Unternehmen aufmachen und die anderen vier Frauen auch. Oder als Mann umgekehrt, wie auch immer, vier andere Männer oder vier andere Personen. Und ich bin gezwungen, für die zu bürgen. Wenn die schlecht wirtschaften, wenn die Geld versaufen, ich weiß nicht was, bin ich gezwungen, für die zu bürgen. Das ist eine erzwungene Solidarität. Keiner von uns hier würde für sich das Geschäftsmodell eingehen, dass ich mich mit drei oder vier Leuten zusammentue oder nur die wenigsten.
Ja, oder in Deutschland gibt es ja auch Absicherungsmöglichkeiten
natürlich, gegen es gibt, diese Situation. Natürlich, es gibt Geschäftspartner, die zusammen was unternehmen, aber das ist eine andere Situation, das ist nicht der Standardfall. Sprich, unsere Erfahrung war, dass einerseits sich die Finanzindustrie in dem Bereich geändert hat, zum anderen aber auch, und jetzt gerade Osteuropa, dass es viele Kleinstunternehmen dann auch geschafft haben, zu mittleren Unternehmen zu werden. Und für uns wichtig ist, diese mittleren Unternehmen, die unserer Meinung nach auch entwicklungspolitisch wesentlich relevanter sind als Kleinstunternehmen, mit diesen zusammenzuarbeiten und auch nicht zu sagen, wir unterstützen sie, sondern es ist eine Zusammenarbeit in dem Sinne, wir leben von ihnen und sie beanspruchen unsere Dienstleistung. Es ist uns auch wichtig, dass wir nicht von vornherein auf das Thema Kredit setzen, sondern wir treffen uns mit dem Unternehmen und sagen erstmal, was machst du eigentlich? Wie ist dein Wettbewerbsumfeld? Was hast du für Pläne? Brauchst du momentan die und die Dienstleistung? Wichtig ist für uns erstmal, dass wir, und deswegen immer wieder dieses Stichwort Hausbank, dass wir eine Vertrauensbasis zwischen dem Kunden und uns etablieren, dass der Kunde weiß, was kann er von uns erwarten. Und von uns kann er erwarten, professionelle Dienstleistung, die transparent ist. Umgekehrt erwarten wir von unserem Kunden, dass er sozusagen vertrauensvoll mit uns zusammenarbeitet und dass zwischen beiden eine klare Sprache gesprochen wird. Auf dieser Basis denken wir, und das ist wie gesagt unser Geschäftsmodell, kann man erfolgreich eine Geschäftsbank aufbauen und führen. Und hier sehen wir auch so, wie wir aufgestellt sind, unseren Mehrwert. Wir investieren enorm viel in die Ausbildung von Mitarbeitern. Und diese Ausbildung umfasst eben nicht nur rein technische Sachen, sondern, um Beispiel zu nennen, wir haben eine Managementakademie, die über 3 Jahre läuft. 1/3 bis, sagen wir, 40% des Inhalts ist Geschichte. Von den Ursprüngen des Weltalls bis zur modernsten Geschichte. Wir machen das, um Leute zu bekommen, denen es wichtig ist, wo wir herkommen, die ihre soziale Situation, gesellschaftliche Situation einschätzen können, die, wie es eben so schön heißt, Judgment haben und das entwickeln und die mit diesem Hintergrund dann auch konkrete geschäftspolitische Entscheidungen treffen können in eigener Verantwortung. Geschäftspolitische Entscheidungen, bei denen es eben nicht immer schwarz oder weiß ist. Sprich, es ist einfach zu sagen, den Waffenhändler finanziere ich nicht. Aber es ist schwerer zu sagen, finanziere ich Hersteller von Baumaterialien, vielleicht sind 5% von seiner Produktion umweltschädlich. Wie gehe ich damit um? Und das sind dann konkrete Geschäftsentscheidungen, bei denen es in dem Sinne kein richtig oder falsch gibt.
Mhm. Und nur mehr oder weniger.
Mehr oder weniger. Und dann müssen sie irgendwo sagen, machen sie es oder machen sie es nicht.
Ja.
Und damit, denke ich, adressieren sie auch ein wesentliches Thema des Bankensektors. Sprich, wie kriegen sie es hin, dass der Bankensektor, der das zentrale Element jeder Ökonomie ist, sprich Geld, was eingesammelt wird, auf der anderen Seite wird das Geld investiert, dass hier vernünftig und professionell transparent gearbeitet wird. Mhm. Und ein wesentlicher Bestandteil ist, dass sie die richtigen Leute haben.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also achtet die ProKredit-Holding auch darauf, dass die Kreditnehmer ihre Kredite zurückzahlen können, beziehungsweise sie geben nur so viel Geld, wie sie glauben, auch zurückzubekommen. In Deutschland müsste man dafür einen Verdienstnachweis vorzeigen oder irgendwas, was man auf der hohen Kante hat.
Das ist in diesen Ländern auch nicht anders. Also wenn man vielleicht nochmal den historischen Bogen aufspannt, Kleinstunternehmen, Mikrounternehmen sind in der Regel nicht in den formalen Wirtschaftskreislauf eingebunden. Das heißt, sie profitieren nicht vom Staat einerseits, weil der ihnen keine Infrastruktur zur Verfügung stellt. Andererseits zahlen sie auch keine Steuern.
Das ist dort so wie hier
auch. Das ist sozusagen im unterschiedlichen Maße der Fall. Viele der Länder, in denen wir arbeiten, versuchen das auch erfolgreich, den Formalisierungsgrad immer mehr zu erhöhen. Sprich, eine Infrastruktur bereitzustellen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dafür auch Steuern einzukassieren. Wenn Sie ein Kleinstunternehmen, das nicht vom Staat profitiert, nicht eingebunden ist, mit dem zusammenarbeiten, ist Thema Steuern irrelevant. Wenn Sie ein mittleres Unternehmen haben oder ein großes Unternehmen, was auch immer 100, 200 Millionen Umsatz hat, können Sie schlechten Geschäftsmodell unterstützen, was darauf angelegt ist, Steuern zu umgehen. Sprich, in dem Moment, in dem Sie, und das ist auch unsere geschäftspolitische Strategie, mit Kunden, die formalisiert sind, die sozusagen auch zur Entwicklung des Staates, der Gesellschaft beitragen, wenn Sie mit denen zusammenarbeiten, ist uns wichtig, dass Sie auch, ganz platt gesprochen, ordentlich ihre Steuern zahlen. Im Prinzip ist es grundsätzlich sinnvoll, dass Länder sich formalisieren, dass sie zentrale Leistungen, Bildung, Infrastruktur, Rechtswesen, Polizei und so weiter, dass diese funktionieren. Und dazu brauchen sie eine Einnahmenbasis.
Ja, ist es auch auf Dauer dann besser, wenn diese Kleinunternehmer sich selbst verantworten, also in diesem ganzen Verantwortungsbereich auch selbst drin sind und Erwartungen diesbezüglich an sie gestellt werden, auf Dauer eine bessere Entwicklung ist, als wenn man jetzt einfach aus irgendeinem Topf Geld hineinschütten würde und gar keine Forderungen stellen würde.
Absolut. Es gibt halt verschiedene Mechanismen der gesellschaftspolitischen oder der gesellschaftlichen Entwicklung. Und wir können als eine Bank, die ja auch nicht die allergrößte ist, für einen kleinen Teil unseren Baustein beitragen. Das Heil dieser Länder hängt nicht von uns ab, das hängt von ganz anderen Faktoren ab. Ja. Aber ich denke, es ist schon so, dass wir in der Art, wie wir Geschäft machen, in der Art, wie wir Leute ausbilden, fortbilden und auch worauf wir achten, gewisse Standards setzen, die, würde ich sagen, eine gewisse Strahlkraft haben, ohne uns wirklich auf einen zu hohen Sockel stellen zu wollen.
Ja, das ist eben die Frage bei der Ausbeutung auch der Länder des Südens in Afrika, sodass eine Form der sogenannten Entwicklungshilfe, wie wir sie ja jetzt noch überwiegend kennen, nötig wird, die nicht nötig wäre, wenn diese Ausbeutung, Bodenschätze, Agrarökologie und so weiter erst gar nicht stattfinden würde. Aber das ist natürlich, wie gesagt, nicht Ihr Thema, das ist ein politisches Thema.
Klar, es ist ein wesentlich politisches Thema. Also die Governance eines Landes können wir wenig beeinflussen. Aber wir können sagen, man kann ein ein sauberes Geschäftsmodell fahren, wo gesellschaftliche Verantwortung Teil der DNA ist, ohne dass man deswegen zum Gabenverteiler wird, sondern man kann das professionell machen. Und diese Professionalität heißt eben nicht, dass wir dorthin gehen, um Geschenke zu bringen, sondern die heißt, dass wir Unternehmen haben. Und wichtig ist, das sind Unternehmen, die lokale Unternehmen sind.
Und das auch bleiben wollen. Und
ja, lokale Unternehmen, das heißt, das Personal ist lokal, Entscheidungen werden lokal getroffen. Und vielleicht gleichzeitig auch noch, das Personal in Frankfurt ist auch international. Das speist sich wesentlich aus Kollegen vor Ort. Sprich, ist es nicht so, dass in Frankfurt die deutsche Truppe sitzt und dann die Kosovaren da irgendwo oder Georgier beaufsichtigt, sondern in der Holding sitzen im Wesentlichen auch Kollegen, insofern bin ich gar nicht repräsentativ, die in diesen Banken, in unseren Banken ihren Weg gemacht haben. Mhm. Und wo wir gesagt haben, es macht Sinn, dass sie dann in eine zentralere Rolle reinkommen.
Ich wage jetzt mal eine These, Herr Godemann. Mhm. Könnte dieses Modell der Kreditvergabe auch langfristig Fluchtursachen bekämpfen? Nämlich, wovon man ja jetzt gerade spricht, helft doch den Leuten vor Ort, damit sie erst gar nicht flüchten müssen.
Wie gesagt, ein kleiner Baustein. Mhm. Also ich will uns nicht auf einen zu hohen Sockel stellen und auch nicht unsere Bedeutung überschätzen, aber das Licht auch nicht zu sehr unter den Scheffel stellen. Das heißt, es ist ein kleiner Beitrag dazu, dass vor Ort Unternehmen, die gut arbeiten, die Arbeitsplätze schaffen, die zur Produktivitätsentwicklung beitragen, die Modernisierung vorantreiben, dass die sich professionell entwickeln. Man sollte unseren Einfluss dann auch nicht überschätzen. Aber es ist ein relevanter Aspekt.
Ja, und dieser Beitrag kommt von der ProKredit-Holding mit Sitz in Frankfurt, die 15 Banken nach diesem Modell, wie sie Martin Godemann gerade beschrieben hat, besonders in Osteuropa noch hat, Filialen dieser Banken, und zwar in Südamerika, in Kolumbien und Ecuador. Martin Godemann ist Finanzmanager bei der ProKredit-Holding und war heute unser Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Zum Schluss noch mal ein Musikwunsch, der ist, schätze ich mal, 25 Jahre her. Das war ein richtiger, Reinhauer von Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich, also eine Liebeserklärung. Wem gilt sie?
Ja, in dem Fall ist es eine Erinnerung an einen Urlaub in Südfrankreich mit der Familie. Wir sind dann zwischendurch im Auto längere Strecken gefahren, hatten eine alte CD, Deutschrock, glaube ich, im Auto und haben im Prinzip dieses Lied rauf und runter gehört und den ganzen Weltschmerz und Liebesschmerz, den er da rausschreit, dann mitgesungen und mitgebrüllt. Und die Situation, die ist mir heute noch permanent in Erinnerung. Und das war wirklich eine super Fahrt.
Vielen Dank, Martin Godemann.
Jo, gerne.
Bis nach Mitternacht, hab das früher auch gern gemacht. Dich brauch ich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein neuer wär, das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, ich steh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur,